Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Professor Andreas Herrmann von der Uni St. Gallen. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, mein Name ist Andreas Herrmann. Ich habe hier einen Lehrstuhl für Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen und leite das Center for Customer Insight. Wir arbeiten mit 30, 35 Personen seit etwa 15 Jahren in großen Projekten mit der Automobilindustrie. Sind vor allem Volkswagen-Konzern mit Audi, VW und Porsche und BMW. Und da geht es um alle möglichen Themen rund um Marketing, Design, Marktforschung, Branding. All das sind Themen, wo wir in Teams mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Und über die letzten Jahre sind wir natürlich auch in das Thema autonomes Fahren gekommen. Weniger von der technischen Seite her. Das machen Ingenieure, sondern mehr mit den Implikationen für das Verhalten der Menschen, für die Wertschöpfungskette von Unternehmen, für die Wettbewerbssituation der Hersteller im Vergleich zu den aufkommenden Technologiefirmen. So sind im Prinzip eine Reihe von Projekten entstanden rund um dieses Thema im Hinblick auf die Neuaufstellung der Hersteller in einer anderen Mobilitätswelt, die viel mehr Zusammenarbeit als Standalone-Lösungen erfordert. Es ist bekannt, dass gerade in der neuen Mobilität wir vielfältige Kooperationen haben werden mit Technologieunternehmen, vielleicht sogar mit dem öffentlichen Verkehr, mit Städten, die substanziell ihre Architektur verändern. Also da gibt es viele, viele neue Betätigungsfelder und da sind wir mit unseren betriebswirtschaftlichen Kenntnissen in einige dieser Projekte involviert.
Dann fangen wir eigentlich auch gleich mit dem Thema an, was in der Medienlandschaft ist. Wie ist denn die Wettbewerbssituation der deutschen Autoindustrie in diesem, ich nenne es mal, Konflikt mit der Softwarewelt? Wir haben ja auf der anderen Seite die Akteure aus Google. Es ist so ein bisschen reißerisch angefangen, aber es ist natürlich auch in den Medien ein großes Thema.
Es ist in der Tat so, dass durch das autonome Fahren völlig neue Fähigkeiten erarbeitet werden müssen. Völlig neue Technologien kommen ins Fahrzeug hinein. Und da hat die deutsche Automobilindustrie keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Wenn es um den Verbrennungsmotor geht beispielsweise, da hat die Industrie 130 Jahre Vorsprung gegenüber allen anderen neuen Wettbewerbern. Aber wenn es darum geht, Steuerungssysteme zu bauen, dann eben nicht. Und der Transformationsprozess, der ist hart, der geht langsam. Und man sieht, links und rechts kommen natürlich Technologiefirmen hervor. Sie haben eine genannt, Waymo, die keine andere Firma hat derzeit mit ihren Fahrzeugen so viele autonome Meilen absolviert wie Waymo. Inzwischen gehen sie ins Feld. Sie machen jetzt in Phoenix einen Roboter-Taxi-Start, sogar gegen Bezahlung. Also die setzen im Prinzip diese Dinge um und prüfen derzeit auch die Kommerzialisierungsmöglichkeiten. Die deutsche Automobilindustrie hat ohne Zweifel das Wissen über diese Technologie. Allerdings fehlt im Prinzip die Umsetzung. Einfach deswegen, weil natürlich die Automobilindustrie schrittweise durch diese verschiedenen Levels der Automation gehen muss und gehen will. Vor dem Hintergrund, nicht zu viel Wissen aufgeben zu müssen. Audi ist derzeit bei der sogenannten Level 3 Automation. Das heißt, man kann bis 60 Kilometer dem Fahrzeug die Fahrverantwortung übergeben. Waymo sagt, dass die Zwischenlevels interessieren mich gar nicht. Ich gehe gleich auch auf Level 5, mache gar kein Lenkrad mehr rein, gar keine Pedale mehr im Grunde. Ja. So gehen die an das Thema heran. Und das sind völlig unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema autonomes Fahren.
Vielleicht nur eine kurze Zahl von mir. Waymo gilt eben als, Waymo ist die Tochter von Google, die das autonome Fahren praktisch vorantreibt. Waymo gilt als führend, weil sie eben gegenwärtig schon 8 Milliarden Kilometer am Simulator getestet haben und 8 Millionen im Straßenverkehr. Das hat so momentan noch keiner. Ist natürlich auch geschuldet der Tatsache, dass in Kalifornien es sehr lockere und wenig restriktive gesetzliche Regeln zum Fahren und zum Testen von autonomen Fahrzeugen gibt. Einerseits ist es natürlich eine Walte, die Autoindustrie hat, ist es in Deutschland, aber auch weltweit, einfach eine Weiterentwicklung ihrer Fahrassistenzsysteme, über das, was wir reden. Das heißt, von einem angefangenen von dem der Automatikgetriebe, das geht jetzt eben immer weiter bis zu dem beschriebenen Level 3 bei Audi und auch bei Mercedes, dass immer mehr die Fahrfunktionen wirklich komplett automatisiert sind. Wie ist die Roadmap eigentlich bei Autoherstellern? Wann sehen wir wirklich vollautomatisierte Fahrzeuge? Wann sehen wir vielleicht auch vollautonome Fahrzeuge?
Also bis Sie mit einer S-Klasse oder einem BMW 7er oder einem Audi A8 einmal von Hamburg nach München fahren, vollautonom, das wird schon noch einige Jahre vergehen, weil die Einflugschneise ins autonome Fahren kommt nicht vom oberen Ende, die kommt am unteren Ende. Der hat vorher schon kurz auf das Waymo-Beispiel in Phoenix verwiesen, und so gibt es weltweit, auch vor allem in China, eine Reihe von Projekten, wo Sie sehen, dass beispielsweise an Endbahnhöfen von S-Bahnen oder von U-Bahnen Roboter-Taxis angesiedelt werden, die dann ein bestimmtes Quartier, einen bestimmten Stadtteil im Prinzip entversorgen, sozusagen die letzte Meile übernehmen. Und Singapur hat das bereits, einige andere Städte ziehen jetzt nach. Dort werden wir zunächst diese autonomen Fahrzeuge sehen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Im Luxusbereich sicherlich wird es irgendwann einmal sein. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob das jetzt 2050 oder 2060 oder vielleicht sogar 2040 sein könnte. Aber da vergeht schon noch einiges an Zeit.
Ja, aber wobei Hersteller schon ankündigen, wie Peugeot, dass schon 2022 ein selbstfahrendes Fahrzeug kommt, aber in Anwendung des öffentlichen Nahverkehrs.
Genau. Also ich habe jetzt das Extremszenario genommen. Ja. Es fährt über die Autobahn allein. Sie haben nicht mal mehr Pedalerie drin, kein Lenkrad mehr. Sie haben Mischverkehr möglicherweise, weil sich noch immer andere, selbst also manuell betriebene Fahrzeuge auf den Straßen befinden. Sie müssen möglicherweise für ihre Fahrt Grenzen überwinden. Sie fahren von Deutschland nach Frankreich und so weiter. Also bis das alles so weit ist und so standardisiert ist, Sie müssen dann auch sicher sein, dass der BMW mit dem Mercedes kommunizieren kann. Auch das ist im Moment alles noch relativ offen. Da braucht schon noch Zeit. Immer isolierte Anwendungen, die Sie es gerade beschrieben haben, die werden wir relativ häufig jetzt in den nächsten Jahren finden. Alle wollen bis 2022, 2025 weiterkommen. Aber da wird das Fahrzeug eben vielleicht auf einer separaten Spur in einem bestimmten Areal, in einer bestimmten Stadt verkehren. Die Infrastruktur ist speziell ausgerüstet dafür. Das wird kommen. Da sehen wir sehr viele Projekte weltweit in diese Richtung.
Zum Beispiel auch aus Aachen von Iponco Mobile. Es ist eben auch ein Startup, eben auch wieder aus dieser Schiene Aachen, die also den Street Scooter auf die Straße gelegt haben, der jetzt bei der Post die Kurierfahrten machen, und jetzt kommt eben schon auch nächstes Jahr Iponco Mobile mit dem, ja, wir zeichnen ihn als Kasten, ich weiß nicht genau, welchen Namen er hat. Es ist halt ein Kubikel, das vier Räder hat und praktisch ja in Intralogistikanwendung fährt, also abgesperrte Reale Klinikgelände, von einem Terminal zum nächsten beim Flughafen, große Universitätsgelände und ähnliche abbildet. Aber das heißt also, dann muss die Autoindustrie, wenn sie in dem Feld mit agieren will, eben auch in eine Rolle vom öffentlichen Nahverkehr quasi rein.
Also mir scheinen derzeit diese Gebiete jene zu sein, in denen diese Technologie sich durchsetzen wird. Von daher ist natürlich die Frage, will ich das, mache ich das? Moja macht zum Beispiel von VW, die bauen ja so einen kleinen Bus, der jetzt in den USA, in Kalifornien zum Einsatz kommt, in Hamburg gibt es ein Projekt, in Berlin, Hannover, also da gibt es überall so kleinere Projekte, wo dann solche Busse im Prinzip eine gewisse Endverteilung von Passagieren vornehmen, häufig gekoppelt mit dem öffentlichen Verkehr. Na, das ist im Prinzip die Welt, in der wir das sehen. Sie haben natürlich noch einen zweiten Bereich angesprochen, das ist der ganze Bereich Logistik. Ne? Da gibt es natürlich auch extreme Fortschritte und extreme Potenziale. Wenn man sich mal vorstellt, dass man heute in diesen Flächenländern wie Kanada, USA, Russland, Australien, da kann man im Prinzip 10 LKWs aneinander hängen, über eine elektronische Deichsel miteinander koppeln und kann die dann im Prinzip stundenlang auf geraden Straßen übers Land schicken. Das hat natürlich schon für so einen Logistiker erhebliche ökonomische Effekte. Ja, das ist ein Feld, das häufig bei der Diskussion um autonomes Fahren gar nicht beachtet wird. Oder auch die Landwirtschaft, wo man jetzt schon Traktoren im Einsatz haben, Mähdrescher, die dann gekoppelt sind mit Ladewagen und Ähnlichem, von der Farm aus gesteuert werden. Also auch dort gibt es massive Fortschritte.
Das ist einerseits richtig, nehme ich auch wahr. Auch in der Nähe von Stuttgart gab es ja und gibt es ja auch, glaube ich, immer noch diesen Modellversuch, wo man dieses Cocooning von LKWs ausprobiert. Also wirklich die Fahrzeuge werden miteinander verbunden und führen dann eben 100, 200 Kilometer auf der Strecke einsam, fahren sie alleine die Strecke runter. Aber wenn man es nochmal von den technischen Herausforderungen anguckt, ist es doch, bleibt doch ein bisschen die Frage, ist die Technik auch so weit, wirklich komplexe Fahrherausforderungen wie in der Großstadt durchzuführen? Oder wird es sich eher auf wirklich einfache, sehr stark wiederholbare, auch sehr konstante Umfelder, wie zum Beispiel Intralogistikanwendungen in der immer gleichen Fabrik, in der immer gleichen Universitätsgelände konzentrieren? Oder wird es irgendwo, wo fängt die Entwicklung an, Ihrer Meinung nach?
Also vielleicht, um die Frage zu beantworten, muss man kurz zwei Worte sagen, wie funktioniert eigentlich die Technologie des Lernens? Und im Grunde stecken dahinter sogenannte Machine Learning Algorithmen. Das sind im Prinzip Algorithmen, die Muster erkennen in einer riesigen Anzahl von Daten. Und deswegen hat ja auch Waymo 8 Millionen Straßenkilometer absolviert und 8 Milliarden Kilometer simuliert, um möglichst viele Situationen im Straßenverkehr nachzubauen, dass der Algorithmus irgendwann ganz klar unterscheiden kann, das ist eine Litfaßsäule, das ist ein Fußgänger, das ist ein älteres Mensch, das ist ein jüngerer Mensch, ein Fahrrad, das ist ein Kinderwagen. Und ich habe das jetzt zufällig gesehen von einem dieser Algorithmic-Provider, dass wenn nur genug Daten vorliegen, im Prinzip die Maschine erkennen kann, dass er nicht nur links und rechts der Straße ein Kind steht, sondern dass sie sogar miteinander kommunizieren, was natürlich die Unfallträchtigkeit noch erhöht, weil vielleicht das eine Kind sehr schnell zum anderen herüberrennt und die Straße überquert. Also es ist letztlich eine Frage der Menge von verfügbaren Verkehrssituationen, die im Prinzip eingehen in Form von Beobachtungen, die der Algorithmus dann sozusagen generalisieren kann. Das ist im Prinzip die Herausforderung. Mhm. Und je mehr Situationen sie haben und je mehr Fahrzeuge im Prinzip gemeinsam solche Situationen erfassen und in einem Backend generalisieren lassen, desto komplexer können auch Straßenverkehrssituationen sein. Ja? Aber das ist eine Frage einfach des simplen Sammelns von Verkehrssituationen. Um im Prinzip auf der sicheren Seite zu sein, finden natürlich die ersten Anwendungen, wie man sagen, im kontrollierten Raum statt. Das heißt, möglichst wenig Querstraßen, möglichst wenig komplizierte Kurven, möglichst wenig anderer Verkehr, also Fußgänger, Fahrradfahrer, Motorradfahrer, was man sich alles vorstellen kann. Weil Sie können sich vorstellen, dass es natürlich eine riesige Zahl von Verkehrssituationen sein könnte, die da draußen tatsächlich existiert. Und vor dem Hintergrund finden wir natürlich Anwendung zunächst mal im überschaubaren Kontext, aber mit der Idee, sie sukzessive immer stärker ins Real.
Im Prinzip, viele wünschen sich eben, dass autonomes Fahren die Fahrzeugmengen in den Großstädten reduziert, aber bis man es kann, wirklich technisch sauber abzubilden, muss auch erstmal wirklich eine Menge getestet werden und erst in den kommenden Jahren.
Ich bin aber nicht so pessimistisch, weil Sie können es mal anfangen mit einer separaten Spur. Das wird auch in einigen amerikanischen Städten gemacht. Wir haben solche Tests das Situation auch in der Schweiz gehabt. Da gibt es ja auch solche autonomen Busse in verschiedenen Städten. Mhm. Da fängt man halt an mit einer separaten Spur und lässt das Fahrzeug mal ein Jahr lang auf dieser separaten Spur verkehren. Und vielleicht bestenfalls noch Taxis und andere Omnibusse verkehren. Und wenn man dann genug gesammelt hat, wenn man weiter ist, dann kann man im Prinzip mal anfangen, das Fahrzeug auf eine reguläre Straße zu bringen. Man muss es schrittweise machen. Und so verstehe ich auch die Projekte, die derzeit lanciert werden. Sie kriegen nie die Situation, wo sie sagen, mein Fahrzeug kann jetzt alles auf der Welt und jetzt ist es soweit, dass ich es im Prinzip in den realen Verkehr setzen kann. Dann muss ich da schrittweise anpassen. Man vorantizipiert, dass die Schulkinder einen Spaß haben, den Bus aufzuhalten. Also man muss es on the way, on the fly sozusagen permanent entwickeln, sonst geht es.
Okay, wenn man jetzt... machen wir es noch einmal für unsere Hörer. Dann sehen wir diese Anwendung von autonomen Fahrzeugen im ÖPNV, in Teilen der Logistik. Das würden Sie so ja. zustimmen?
Ja, ja.
Wann?
Herr Wack?
Ja, ich bin noch da. Ja, aber Sie waren bei mir auch weg.
Könnten Sie das nochmal wiederholen, weil ich hab's jetzt nicht gehört.
Ja, das ist auch kein Problem. Ich schneide es jetzt wieder raus. Sie waren für mich auch eine halbe Minute weg.
Okay.
Wenn man nochmal für unsere Hörer ein Szenario entwickelt, dass man also sagt, in den nächsten 5 Jahren werden wir diese Anwendung sehen bei Logistik, Bereichen und in Teilen des ÖPNVs, also dass wirklich Fahrzeuge auf der Straße fahren. Und die nächsten 5 Jahre, LKWs, einfache Fahrprofile, kann der Käufer sich überlegen, welches Auto macht.
Hallo?
Ja, ich bin wieder da. Das war wieder so 10 Minuten Aufhänger. Ich habe nichts gemacht.
Ich auch nicht. Ich bin hier zu Hause am ganz normalen Telefon.
Können Sie vielleicht nochmal dann der dritte Anlauf?
Ja.
Das wird ja alles im autonomen Zeitalter besser.
Das hoffen wir.
Also wenn man für unsere Hörer nochmal so ein Szenario bereitlegt, dass man zum Beispiel wirklich sagt, autonom absolviert werden, die nächsten 3 bis 5 Jahre, das ist so für Sie auch ein tragfähiges Szenario.
Ja, genau. Das hat das halt ja auch für realistisch, das ist auch angekündigt von vielen Herstellern und Technologiefirmen.
Kann man ab 2000, sagen wir 22, 23 als Privatkonsument schon sagen, ich möchte ein autonomes Fahrzeug kaufen in Deutschland?
Ich bin mir nicht sicher, ob Sie jemals ein autonomes Fahrzeug kaufen. Das Ganze muss jetzt hier verändern. Von daher würde ich eher das Szenario sehen, dass es Stadtwerke sind, was wir jetzt auch schon haben, dass vielleicht auch Bahnbetriebe sind irgendwann, vielleicht sogar die Hersteller selber, die solche Fahrzeuge bereitstellen. Ich sehe das bei den...
Okay. Und was ist so eine Vision für Sie, meinetwegen 2028?
2028 ist nochmal ein Stück weiter, da vermute ich, dass dann auch die klassischen Automobilhersteller mehr und mehr unterstützende Systeme drin haben, dass wir vielleicht den sogenannten Level 4 haben bis dahin. Das heißt, sie können auf großen Strecken die Fahraufgaben an Systeme übergeben, haben aber noch ein Lenkrad drin und auch die Pedalerie ist noch drin, weil es immer wieder Situationen gibt, wo das System an seine Grenzen kommt. Da kann ich mir durchaus vorstellen, im BMW reinzusitzen. Vielleicht muss ich bei mir da ein bisschen um die Ecken fahren, bis ich auf der Autobahn bin zum Beispiel. Und ab dann gebe ich die Aufgabe ans System ab, auf eine Überlandstraße vielleicht auch. Aber wahrscheinlich, wenn eine Baustelle kommt, die nicht gut beschildert ist, dann sagt das System, ich komme nicht mehr weiter, übernimm bitte du. Also solche Situationen könnte ich mir vorstellen ab 2028. Ja? Das wäre im Prinzip das, was der A8 jetzt ja. schon drin hat, nochmal erweitert. Auf höhere Geschwindigkeitsbereiche.
Okay. Also praktisch würden Sie, wenn Sie das Konzept autonomes Fahren sehen, wo wirklich alle Fahrsituationen durch den Steuerungssystematik übernommen werden und auch kein Lenkrad mehr drin sind, als nicht tragfähig sehen in einem näheren Zeitraum?
Also um wirklich alle Fahrten auf allen Straßen zu bewältigen, wird es noch sehr, sehr lange gehen, weil sie brauchen eine perfekte Infrastruktur. Sie brauchen wohl für die Applikation. Sie brauchen sogenannte Real-Time. Der Fahrer kommt immer wieder noch hinein, wenn es.
Jo, hier ist das Ende erreicht dieser Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten elektroauto.org/Zukunftsmobilisten oder automatisiertesauto.de/Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!